Ja, Advent ist ja ein lateinisches Wort. Adventus erwarten, Adventus Domini eigentlich, also die Ankunft des Herrn erwarten. Und vor der Geburt Jesu war ja die Ankunft des Messias, des Erretters, des Erlösers die Erwartung. Heute dürfen wir zurückschauen, 2000 Jahre, und wir erwarten die Wiederkunft des Herrn Jesus. Auch das wurde ja angedeutet. Und so möchte ich heute über das auch nachdenken, indem wir hinschauen eben auf das, was der Herr Jesus uns gebracht hat. In der Vorbereitung war mir dann wieder bewusst geworden, man kann auch nur einen bestimmten Bereich anschauen. Je mehr wir nämlich das betrachten, was wir in Jesus erhalten haben, umso mehr finden wir. Und wir könnten jetzt 2 Tage Konferenz machen und wir hätten wahrscheinlich das Thema dann ein bisschen erfasst, aber noch nicht ausgelotet. Für das müssten wir vielleicht dann eine ganze Woche miteinander verbringen und täglich in der Bibel lesen und nachschauen, was wir alles erhalten haben. Also in diesem Sinne wünsche ich mir, dass vielleicht jeder von euch wie wieder neu motiviert ist, um zu Hause dann weiter zu schürfen, weiter zu schauen, ja, was habe ich denn in Jesus erhalten, damit auch unser Herz schlussendlich dankbar sein kann und diesen Gott, den wir jetzt auch angebetet haben, wirklich preisen und loben kann über alledem, was er für uns getan hat. Wir lesen im Matthäus 1,20, als der Engel des Herrn im Traum erschienen ist und dem Josef dann gesagt hat: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Name Jesus war ein bekannter Name. Wir haben diesen Namen auch im Alten Testament. Dort ist er dann eben vom Hebräischen her Jeshua oder Jehoshua. Und wir haben auch hier wieder dann die griechische Fassung übernommen mit Josua. Und das ist eigentlich der genau gleiche Name. Also Josua ist der gleiche Name wie Jesus. Und er heißt schlussendlich, dass eben Jahwe oder der Gott, der Bundesgott, der Gott, der mit dem Volk Gottes eben in Verbindung getreten ist, dass er rettet. Das ist der Name Jesus. Jesus heißt schlussendlich Gott rettet. Und so war es dann auch, als der Herr Jesus geboren worden ist. Wir denken immer wieder auch an Weihnachten daran, als die in Bethlehem die Hirten dort waren und dann diese Engel erschienen sind und sie ihnen gesagt haben: Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und so möchte ich im ersten Teil darüber nachdenken, über diese Rettung. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir das Wort Retter hören, wovor werden wir denn gerettet? Ich habe dann in der Zeitung noch gelesen, wir haben ja alle von diesem Sturm gehört, Xaver haben sie den ja benannt, hier im Norden Deutschlands. Und da war dann auch so ein Ruderboot mit jungen Leuten und das ist da irgendwie dann abgekommen. Die waren in Seenot, die hatten keine Chance mehr, irgendwie ans Land zu kommen. Und so hätte das Ganze tödlich enden können für alle. Aber man hatte dann irgendwie von denen gehört, Notiz genommen und so konnte dann die Feuerwehr hingehen und sie retten. Oder wir reden ja dann auch von retten. ja, die wurden jetzt gerettet aus einer lebensbedrohlichen Situation heraus. Nochmals, die Frage ist, gerettet wovor? Sie sind gerettet worden vor dem unmittelbaren Tod durch Ertrinken in diesem Sturm auf dem Meer. Nun, wenn wir aber auf Jesus schauen und fragen, ja, wovor rettet er uns? Da möchte ich hier ein paar Stellen nachgehen. Ich gehe zuerst mal ins Alte Testament. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt fragen würde, schaut bitte kurz nach, das Buch Zephania, da müsste der ein oder andere wahrscheinlich wieder überlegen, wo ist jetzt dieses Buch schon wieder? Zephania ist einer der kleinen Propheten. Hä? Ja, Zephania im Kapitel 1 heißt es, weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tage des Zornes des Herrn. Durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Wir haben in der Anbetungszeit uns Eigenschaften Gottes, haben wir gehört, haben wir darüber nachgedacht, haben Gott angebetet über diesen Eigenschaften. Und auch hier sehen wir eine Eigenschaft Gottes, den Zorn Gottes. Und mir ist bewusst, dass dieses Wort oder diese Eigenschaft nun nicht gerade die Lieblingseigenschaft ist, oder? Also wir reden nicht gerne über den Zorn Gottes. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist sicherlich irgendein so ein alttestamentlicher Vers und dieser alttestamentliche Gott ist halt eben ein zorniger Gott, oder? Aber im Neuen Testament ist das nicht mehr so. Ich möchte dazu einen Vers lesen vom Apostel der Liebe, Johannes, oder? Johannes wird so der Apostel der Liebe genannt. Und lieblicher als der Johannes es auch immer wieder ausdrücken konnte in seinem Evangelium, geht es ja wirklich auch nicht. Und doch lesen wir genau hier, in diesem Kapitel, das eigentlich das schönste Kapitel auch ist und uns die Liebe Gottes auch so sehr zeigt, in diesem Vers 3,16, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir lesen in diesem Satz, und ich glaube, wenn wir diesen Vers, wahrscheinlich kennen ihn die meisten ja auswendig, haben ihn mal gelernt. Und wir konzentrieren uns dann so auf diesen Gott der Liebe. Und vielleicht überlesen wir dann auch, dass es hier geht, nicht verloren geht. Also es geht hier um etwas, das auch verloren gehen kann. Und genau im gleichen Kapitel, jetzt am Schluss, Vers 36, heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und jetzt kommt aber die Gegenseite. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, und zwar das Leben, das ewige Leben in der Gegenwart Gottes, sondern, und jetzt kommt genau dieses Wort wieder, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Nun ist also dieser Begriff Zorn Gottes nicht nur ein Begriff aus dem Alten Testament, sondern offensichtlich auch aus dem Neuen Testament. Und sogar der Johannes, eben dieser Apostel der Liebe, gebraucht diesen Begriff. Jetzt könnte man noch einwenden und sagen, ja gut, das ist noch irgendwie Evangelium, oder? Evangeliumszeit. Der Jesus war ja noch nicht gestorben, wo jetzt das sich bezieht. Und dann kam ja der Apostel Paulus, oder? Und der hat uns ja dann offenbart, die Gemeinde, die Gnade, die Rechtfertigung und so weiter. Und so möchte ich noch hinhören, was denn Paulus dazu sagt, oder? Dieser Apostel der wunderbaren Gnade. Nun im Epheser 5, auch das wirklich ein wunderbarer Brief, dieser Epheserbrief, der uns ja in die höchsten Höhen führt, von dem, was wir in Jesus haben. Und genau dieser Brief im Kapitel 5 warnt uns dann und sagt, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn diese Dinge, denn um dieser Dinge willen, so muss ich sagen, es geht um diesen Vers, der dann vorher, den könnt ihr dann mal nachlesen, also 5,5, wo eben gewohnheitsmäßige Tatsünden auch aufgeführt sind, welche eben aus dem nicht wiedergeborenen Fleisch kommen. Und es heißt also, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also auch hier nochmals dieser Begriff. Also wenn wir diesen Begriff jetzt anschauen, den Zorn Gottes, dann ist das ein Begriff, der ist im Alten Testament bekannt. Er wird in den Evangelien erwähnt und er wird auch in den Briefen erwähnt des Paulus. Es ist also eine Realität, die wir nicht irgendwie jetzt wegdiskutieren dürfen und sagen, ja gut, der Zorn Gottes ist ja dort am Kreuz von Golgatha über Jesus ausgegossen worden. In diesen 3 Stunden, als er verlassen war, als absolute Dunkelheit da war der Zorn Gottes über Jesus gekommen. Und das stimmt auch, das ist so. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass dieses Werk nur gültig ist, wenn du das für dich persönlich annimmst, wenn du dem auch glaubst, wenn du Buße tust über dein Leben, dem Herrn Jesus deine Sünden bekennst, wie wir das auch vorhin auch noch angedeutet haben, und das für dich ganz persönlich annimmst. Das können nicht deine Eltern für dich tun, das kann nicht ein Pastor für dich tun, das musst du ganz persönlich vor Gott tun. Und dann ist dieses Werk für dich. Und dann ist der Zorn Gottes nicht mehr über dir. Dann wurde er eben über Jesus ausgegossen. Aber wenn nicht, dann gilt eben das, was in Offenbarung 20 beschrieben ist. Offenbarung 20 schaut ja voraus, zeitlich, auf den Zeitpunkt, wenn Gott abschließt mit dieser Welt und dann jeder Mensch, der eben dann nicht gerechtfertigt worden ist durch den Glauben, vor Gott erscheinen muss. Dann mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Nicht mit der Gerechtigkeit, die wir erhalten in Jesus, sondern mit seiner ganz persönlichen Gerechtigkeit. Und dann heißt es hier in Offenbarung 20, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Das ist die Frage, ja, wer sitzt denn hier auf diesem großen weißen Thron? Wir denken dabei an Apostelgeschichte 10, als Petrus dem Cornelius und dem ganzen Haus das Evangelium erzählte, da gab er in Vers 42 bekannt, er sprach von Jesus Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten. Also dieser Jesus Christus, der der Retter ist für diejenigen, die an ihn glauben und dort für uns gestorben ist am Kreuz. Dieser gleiche Jesus Christus, der auferstandene Herr, er wird derjenige sein, der diejenigen richten wird, die nicht an ihn geglaubt haben. Also er wird dort das Zorngericht Gottes dann auch entsprechend ausüben. Er wird das Urteil fällen und es heißt dann hier im Vers 12, in Offenbarung 20, sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet. Das ist ja ein Wort, ein Ausdruck von all den Taten, von all den Gedanken, die ein Mensch gehabt hat, von all den Worten, die ein Mensch gesprochen hat. Und dann wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Und wir mögen uns erinnern, dass der Herr Jesus mal seinen Jüngern gesagt hat, freut euch, weil ihr im Buch des Lebens eingeschrieben seid. Das ist die Frage, bist du, ist dein Name dort im Buch des Lebens eingeschrieben? Ich darf dankbar sein, durch Jesus, durch den Glauben an ihn, durch die Annahme seines Werkes, darf mein Name dort eingeschrieben sein. Und dann heißt es, die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben war. Also wenn sie nicht eingeschrieben sind in diesem Buch des Lebens, dann werden diese Bücher symbolisch oder hervorgenommen. Und heute wissen wir ja ein bisschen etwas über die Speicherung von Informationen. Wir können heute Unmengen von Informationen speichern, oder? Und für Gott ist das absolut kein Problem, oder? Er hat alles gespeichert, von jedem einzelnen Mensch. jede Intention vom Herzen, jeder Gedanke, alles. Auf der einen Seite könnte einem das fast Angst machen, oder? Auf der anderen Seite dürfen wir wissen, in Christus müssen wir eben keine Angst mehr haben. Wir sind dann eben befreit. Wenn das aber nicht so ist, dann ist eben der Zorn Gottes, ist dann da. Das Gericht wird kommen. Auch wenn heute das nicht populär ist, auch wenn heute das wegdiskutiert wird, auch theologisch irgendwie umgestaltet wird, so ist es meine persönliche Überzeugung vom Worte Gottes her, dass das, was hier steht, genauso Gültigkeit hat, heute und für morgen. Aber Jesus ist eben gekommen, um uns davor zu erretten, wie wir gelesen haben. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Der hat ewiges Leben. Das ist ein Geschenk. Das hat er uns gegeben. Den zweiten Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, er errettet dich auch vor einem hoffnungslosen und leeren Leben. Wenn wir uns überlegen, wie Menschen ihr Leben einsetzen, ihre Kräfte einsetzen, alle ihre Zielsetzungen einsetzen, dann staunen wir manchmal, dass Leute ihr ganzes Leben hingeben für irgendetwas, das eigentlich so vergänglich und leer ist, für Ruhm, für Ehre, für ein bisschen Anerkennung unter den Menschen, die aber sehr, sehr schnell vorbei ist. Denkt nur an die Sportler, Spitzensportler. Was machen, was unternehmen die, damit die an die Spitze kommen? Das ist unglaublich. Also wir können ja ein bisschen, ich sage mal, von denen lernen, wie man eben in der Rennbahn als Gläubige, oder Hebräerbrief, da laufen kann und etwas lernen kann von diesen Athleten, oder wie die alles ausrichten in ihrem Training, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir jetzt aber schauen, wie vergänglich das ist, wenn sie wirklich mal an der Spitze sind, dann jubeln alle. Und wenn sie dann mal verlieren, oder, dann gibt es schon die Ersten, die machen die ersten Buhrufe. Oder? Denkt das nur zum Beispiel jetzt auch beim Tennisspieler, oder? Wir kennen alle seinen Namen. Aber schon die Ersten schreiben, ja komm, der soll dich doch jetzt mal zurückziehen. Und dann ist er schon vergessen, oder? Wenn er nicht mehr an der Spitze ist. Sehr vergänglich. Schlussendlich eben auch sehr leer. Epheser 2 gibt uns hier einen Hinweis. Sagt hier, dass ihr in jener Zeit, zwar eben, er bezieht sich jetzt auf die Zeit, bevor wir Jesus angenommen haben, als persönlichen Heiland. Sagt er, Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, wir können jetzt auch sagen, ausgeschlossen vom Volke Gottes, weil Israel ist ja eben, war der Volk Gottes, fremd den Bündnissen und Verheißungen, er hatte keine Hoffnung, keine Hoffnung. Ohne Gott in dieser Welt. Wenn wir mit jenem reden, der Gott nicht kennt, der keine Auferstehungshoffnung hat in Jesus, ja, dann ist mit dem Tod alles aus. Und die setzen darum alles daran, diesem Leben etwas noch hinzuzufügen. Ist einer der Gründe, warum auch die Kosten explodieren, oder im ganzen Gesundheitswesen. Ja, man will ja irgendwie dieses Leben noch ein bisschen verlängern. Ja, wenn nachher nichts mehr ist, dann ist das verständlich, oder? Jesaja 32, ein anderer Vers. Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit, sagt er hier, und sein Herz bereitet Böses vor, indem er ruchlos handelt und Irreführendes ausspricht über den Herrn. Indem er, und jetzt kommt es, die hungrige Seele leer lässt. Und dem Durstigen, natürlich dem geistlich Durstigen, das Trinken verwehrt. die hungrige Seele leer lässt. Wenn wir heute schauen, wie viel wird angeboten auf dem geistlichen Markt, auf dem esoterischen Markt. Es wird sehr viel angeboten, viele Versprechungen. Aber schlussendlich führt das alles in eine Leere hinein. Wir hingegen dürfen eine Hoffnung haben. Wenn wir Philipperbrief anschauen, den Schluss dieses Briefes. Denn unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, heißt es hier. Ja, was ist dein Bürgerrecht? Also meines ist nebst noch Schweizer, oder? Wahrscheinlich die meisten hier. Und da sind wir ja auch recht stolz als Schweizer, oder? Da sind wir da, dass wir da Schweizer Bürger da sein dürfen. Aber das Schweizer Bürgerrecht, oder? Wie lange ist das gültig? Ja, entweder wenn ich ausreise und sage, dass, ich nehme jetzt ein anderes Bürgerrecht an und das ist mir gleich. Das wäre eine Möglichkeit. Und das andere ist, wenn der Herr meine Zeit begrenzt hat und gesagt hat, ja, jetzt ist Zeit, heimzugehen, oder? Dann ist das Bürgerrecht in der Schweiz vorbei, oder? Hat das keinen Sinn mehr. Aber das Bürgerrecht im Himmel, oder? Das ist immer gültig. Und das haben wir jetzt schon, sagt er, oder? Wir haben das jetzt schon. Wir sind schon Bürger des Himmels. Hast du mal darüber nachgedacht? Wir haben diesen Pass, oder? Den Stempel von Jesus Christus. Bürger des Himmels. Bürgerrecht. Und dann sagt er, von woher wir auch Jesus Christus erwarten. Eben Advent. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus von dort. Wir dürfen ihn durch den Heiligen Geist schon jetzt in unserem Herzen haben. Aber dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir erwarten ihn. Und dann heißt es, der dann unseren Leib der Niedrigkeit, also den Leib, so wie wir jetzt haben, umgestalten wird, sodass er gleichförmig sein wird dem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst und alles unterwerfen kann. Dann werden wir bei ihm sein mit einem auferstandenen Leib. Dann wird alles weg sein, was irgendwie an Schwäche noch da ist. Keine Krankheit mehr, kein Humpeln, keine Brillen mehr und so weiter. Oder? Das ist dann alles weg. Es ist alles wunderbar dann, herrlich. Das ist das, was unsere Hoffnung ist. Und da ist die Frage dann ganz persönlich an dich, an mich. Für mich habe ich diese Frage beantwortet. Ist Jesus Christus dein Retter oder wird er mal dein Richter sein? Das ist die große Frage. An der scheidet sich alles. Ich hoffe, es ist für jeder, der hier ist, dass Jesus Christus der Retter ist. Nicht sein wird, sondern ist. Er ist schon. Wir sind schon gerettet in ihm. Die letztendliche Rettung im Sinne von der Auferstehung und des Sein mit Jesus, das ist noch zukünftig. Aber wir dürfen das ewige Leben jetzt schon haben. Einen zweiten Aspekt, den ich heute anschneiden möchte, wir haben eine neue Familie. Durch diese Rettung, durch das Werk des Herrn Jesus Christus, ist dir und mir eine neue Familie geschenkt worden. Es heißt im Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist ja das Wunderbare, dass beim Moment, als du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast, hat er etwas gemacht in dir. Er hat dir nämlich neues Leben geschenkt. Das, was er dem Nikodemus erklärt hat, Nikodemus, der hat das irgendwie gar nicht richtig verstanden. Er sagt, ja, wie kann denn das sein? Wie kann denn jemand nochmals neu geboren werden, wenn er doch schon alt ist oder schon erwachsen ist? Gott macht dieses Wunder und es ist ein geistliches Wunder. Diese Neugeburt, die in dir ist, das ist von Gott gegeben. Und damit bist du in die Familie Gottes hineingeboren worden. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst in diese Familie. Und wir dürfen nun Gott als Vater. Und im Römerbrief sagt es uns ja auch der Paulus, wir dürfen rufen Abba, Vater. Abba ist ja das Wort Papi. Also eine liebliche Ansprache. Dass uns Gott nun nahe ist als Vater, als der liebende Vater. Das ist etwas Wunderbares. Und gleichzeitig sind wir alle Geschwister. Wir haben also auch einander. Und ihr dürft diese Verse gerne dann auch nachlesen. Wir haben einander eben, um füreinander auch da zu sein. Dieser Vers hier geht hin, dass wir einander auch trösten können, zum Beispiel. Das ist einfach ein Beispiel, das ich rausgenommen habe. Aber mir ist einfach wichtig, das Bewusstsein, uns ist eine neue Familie geschenkt worden. Wir sind Kinder Gottes, wir dürfen Gott als Vater anbeten und du hast Geschwister, Brüder und Schwestern im Herrn. Mit dem zusammen kommt auch das Wohnen des Heiligen Geistes in uns. Das ist etwas völlig Neuartiges im Neuen Testament. Vorher, vor Pfingsten, wohnte nicht der Heilige Geist in den Gläubigen. Er war über den Gläubigen und gab ihnen zeitweise ganz spezielle Kraft oder auch Einsicht, aber er wohnte nicht in den Herzen. Das ist etwas, das wir erst ab Pfingsten haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und der Jesus hat ja auch das so ausgedrückt im Johannes 14. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und dann sagt er, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er spricht von wir. Und das ist genau das Geheimnis, oder? Diese Dreieinigkeit. Da haben wir auch gesagt, dreieiniger Gott, oder? Dieses Geheimnis, dass eben Gott in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Und deshalb der Paulus auch sagt, wisst ihr nicht, dass wir Tempel Gottes sind, also Wohnstätte Gottes? Und durch den Heiligen Geist wohnt auch der Vater und der Sohn in uns. Ja, näher kann er ja nicht mehr sein, als in uns. Er ist nicht bei uns, er ist in uns. Und er wirkt durch uns. Das ist das Geschenk, das wir haben durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und damit haben wir auch eine ganz neue Identität erhalten. Wir sind nicht mehr das, was wir früher waren. Was immer wir waren. Vielleicht war jemand wirklich völlig verloren in diesem Sinne in der Welt, geknechtet, weiß ich was, mit Drogen, mit Alkohol und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Und da gibt es Befreiung, gibt es eine neue Identität, eine neue Familie. Es kann aber auch anders sein. Vielleicht war jemand sehr, ganz bürgerlich, strebsam, arbeitsam und doch völlig egoistisch, völlig auf sich bezogen. Und auch hier gibt es eine neue Identität, dass wir füreinander da sein dürfen. Eine neue Familie. Dann noch ein dritter Punkt und letzter Punkt. Du hast auch ganz neue Aufgaben. Du bist berufen in die Nachfolge und in den Dienst für unseren Herrn Jesus Christus. Du hast nun einen neuen Herrn. Vorher warst du wahrscheinlich eher unwissentlich Sklave eines tyrannischen Herrn. Jesus vergleicht das eben der Teufel, der eben meistens indirekt durch Lüge, durch Betrug die Menschen in seinem Griff hat und sie seine Sklaven sind. Sei das nun eben mit einem ausschweifenden Leben oder sei das auch mit einem Leben mit Karriere. Das ist genau gleiche Tyrannei. Wer das schon miterlebt hat und auch Menschen kennengelernt hat, die leben nur für den Beruf. 7 Tage. Wenn die am Morgen aufstehen, dann ist ihr erster Gedanke, was muss ich heute alles tun? Wie komme ich weiter? Wie kann ich mein Vermögen vermehren? Das ist eine Tyrannei. Oder? Viele Leute verkennen das, also es nicht kennen. Aber ich habe Leute so kennengelernt. Das ist genau das Gleiche. Für mich ist das auf dem gleichen Niveau, wie wenn jemand völlig in den Drogen drin ist. Da gibt es keinen Unterschied. Oder? Es gibt nicht bessere und schlechtere Sünden. Oder? Sünde ist Sünde vor Gott. Das ist ganz wichtig, oder? Jesus hat nicht unterschieden. Im Gegenteil, diejenigen, die Pharisäer, die meinten, sie seien die ganz Guten, oder? Die waren in den Augen Jesus eben nicht diejenigen, die wirklich den Eingang wählten für die Rettung, weil sie dachten, es sei alles in Ordnung, oder? Und so hat Jesus uns befreit. Befreit von der Sünde, aber auch befreit von dieser Knechtschaft. Wir müssen also nicht mehr diesem Tyrann dienen, sondern wir dürfen jetzt Jesus dienen. Befreit zum Dienst für ihn. Und was gibt es Höheres, als Gott zu dienen? Ich möchte dazu Verse lesen aus dem Kapitel 12 und würde empfehlen, dass ihr zu Hause das ganze Kapitel 12 einfach in aller Ruhe mal durchlest. Weil er hat uns auch befähigt, das ist ganz wichtig, er hat uns Gaben gegeben. Paulus erklärt das so, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann zählt er dann auf. Paulus macht einen Vergleich. Er sagt, schau mal den Körper an. Da gibt es verschiedene Teile. Ich habe die Hand, ich habe die Nase, die Augen und so weiter. Jedes Organ, jedes Glied hier hat seine Funktion. Oder eine bestimmte Aufgabe. Und Gott hat uns so erschaffen, dass meine Hand nun wirklich diese Aufgaben, nämlich dieses Glas Wasser mal nehmen kann und der Mund kann jetzt mal einen Schluck Wasser nehmen. Ich nehme jetzt die Freiheit. Dann sieht man, da wird das Wasser jetzt hier runtergehen und der Magen wird jetzt beginnen zu arbeiten. Zum guten Glück muss ich das nicht bewusst durchgehen. Was ich sagen möchte, wir haben Organe, die sieht man so gar nicht, oder? Und Paulus macht genau diesen Vergleich. Er sagt, schau dich mal an, wie wunderbar bist du gemacht. Wie das alles funktioniert. Und nun projiziert er das auf die Gemeinde und sagt, geistlicherweise ist die Gemeinde wie so ein Leib. Der Kopf, der denkt, der steuert Christus. Das Haupt ist Christus. Er steuert. Wir, vielleicht bist du eine Hand, vielleicht bist du ein Auge, vielleicht ein Mund, was immer auch. Was immer du bist an diesem Leib, hat Gott dir die Befähigungen gegeben. Jetzt könnte man eine Umfrage machen, oder? Und jedem fragen, was denkst du, was hast du für Gaben? Was hat Gott dir gegeben? Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass dann Einzelne unsicher sind und sagen, ja, habe ich überhaupt eine Gabe? Ich glaube, bei mir ist Gott irgendwie vorbeigegangen, hat mich vergessen. Denkt ihr, Gott ist vergesslich? Ja, natürlich nicht, oder? Ist doch klar, oder? Also, Gott hat niemanden vergessen, oder? Also, jeder, der zu Jesus gekommen ist, von neuem geboren ist, der hat doch eine Gabe erhalten. Der ist in diesem Leib genau an dem Ort eingesetzt, wo er am besten passt. Und du hast eine einzigartige Kombination von Gaben. Das ist mir, wird mir immer wieder neu bewusst. Wir sind ja alle völlig einzigartig. Gerne kopieren wir mal manchmal jemanden, aber das ist nicht gut. Wir müssen niemanden kopieren. Wir sind Originale. Oder? Gott hat uns als Originale gemacht. Und du bist ein Original. Gott hat dich so geschaffen mit deinem Hintergrund, was immer deine Kindheit war, was immer deine Ausbildung war, wie immer dein Weg war, wie du zu Jesus gekommen bist. Das ist einzigartig. Und genau diese Kombination und die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die werden gebraucht. Und zwar hier, wo du jetzt bist. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern jetzt. Es gibt solche Leute, die träumen immer, machen immer Pläne, wie sie dann mal Gott dienen könnten. Sind das ganze Leben lang am Planen. Ja, das bringt nichts, oder? Ihr müsst umsetzen. Natürlich überlegen wir auch, oder, was ist richtig, und wir tauschen uns auch aus. Wir sollen einander auch eine Hilfe geben, wo man jemand denkt, ja doch, denke, du bist begabt für das oder so, da können wir uns eine Hilfestellung sein. Aber da müssen wir auch mal uns auf den Weg machen, oder? Nicht nur planen. Auch das gehört dazu. Gott möchte dich gebrauchen. Er hat uns befähigt. Und 1. Petrus 4 ist ein Brief, ein Vers, den darf man wirklich auch mal auswendig lernen. Dienet einander, heißt es, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter oder Verwalter, kann man auch sagen, der mannigfaltigen Gnade Gottes. Also wir sollen einander dienen, weil die Gaben sind gegeben, um einander zu dienen. Und wir sehen hier, das ist auch eine Verwalterschaft. Also wir sind wie Verwalter, wir haben etwas erhalten. Und sei das nun eben diese Begabungen, und dazu gehört natürlich auch die Zeit, die wir haben, materielle Mittel, die wir haben, das gehört alles dazu. Und wir sind Verwalter vor Gott. Wir dürfen das verwalten während einer kurzen Zeitspanne. Und das sollen wir doch in der Abhängigkeit von Jesus tun. Er hat uns diese Gaben gegeben, setzen wir sie doch ein für den Herrn Jesus, für ihn. Im 1. Petrusbrief wird uns auch dargelegt, dass eben die Gemeinde verglichen wird mit dem Bau eines Tempels, mit dem Bau aber mit lebendigen Steinen. Der Tempel im Alten Testament mit wunderbar riesigen Steinen erstellt, der neue Tempel mit dir und mit mir. Wir sind diese lebendigen Steine. Lass dich gebrauchen. Und dann heißt es auch hier, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Das heißt also, wir sind Priester. Nun, was ist ein Priester? Was zeichnet ein Priester aus? Ein Priester hat direkten Zugang zu Gott. Oder? Er kann direkt mit Gott kommunizieren. Ein Priester bringt auch Opfer Gott dar. Er bringt diese Opfer. Er bittet für andere. Er macht Fürbitte für andere vor Gott. Das sind Aufgaben eines Priesters, nebst dem, dass er eben auch anbetet, Anbetung bringt. Und so haben wir eben genau dieses Privileg. Im Dienen haben wir Begabungen, wir sind aber auch als Priester berufen. Wir haben ja keine Priesterklasse, wir glauben ja nicht an eine Priesterklasse, sondern das sogenannte allgemeine Priestertum, nämlich dass jeder Gläubige, jeder wiedergeborene Christ Priester ist oder Priesterin ist. Das heißt eben, dass wir direkt zu Gott kommen dürfen, ihm dienen dürfen. Und es heißt hier auch, dass wir Freimütigkeit haben, um hinzuzutreten zum Throne Gottes, sagt Hebräer 4. Und Hebräer 13 sagt, dass wir doch Gott beständig ein Opfer des Lobes bringen. Also wenn wir Gott loben, ist das wie wenn wir ihm ein Opfer darbringen. Aber auch das Geben, wenn wir etwas wohltun, mitteilen, eben etwas weitergeben, helfen, dann heißt es im Vers 16, dann im Hebräer 13, an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Und in einem gewissen Sinne auch als Motivation gibt uns auch das Wort Gottes ja mit, dass alles, was wir tun, nicht vergeblich ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Manchmal haben wir den Eindruck, gerade wenn wir uns vielleicht auch einsetzen, dann gibt es auch Rückschläge, es gibt Widerstände, es gibt auch Enttäuschungen, dass man von Menschen enttäuscht wird, für die man Zeit investiert hat. Immer daran denken, die Belohnung kommt nicht von Menschen, sondern die Belohnung kommt von Gott. Und Gott schaut mit Wohlgefallen auf alles, was du für ihn tust. Jesus schaut mit Wohlgefallen auf das, was du für ihn einsetzt. Ob das nun gesehen wird, ob das beachtet wird, ob das gutiert wird oder nicht von anderen Menschen, ist nicht wichtig. Das ist nicht das Wichtige. Im Gegenteil, manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich zu fest gelobt wäre, das ist sehr gefährlich, oder? Das kann meinen Stolz nähren, oder? Das machen wir es gut, wenn man uns einen richtigen Dämpfer erhält, oder? Dann bleibt man am Boden. Ist auch gut. Aber immer das Bewusstsein, wir erwarten die Belohnung nicht von Menschen, sondern vom Herrn. Denn wir werden einmal, heißt es, vor dem Richterstuhl Christi sein. Das ist etwas ganz anderes als der weiße Thron, von dem wir zu Beginn gelesen haben. Der weiße Thron ist für die Ungläubigen, für diejenigen, die Jesus abgelehnt haben, die nichts zu tun haben wollten mit Jesus, die werden dort erscheinen. Wir, die wir Jesus nachfolgen und Jesus gern haben, wir werden vor den Richterstuhl Christi kommen. Der wird zeitlich vorher sein. Und dort geht es darum, nicht, dass wir irgendwie verdammt werden, sondern dass wir gelobt werden für das, was wir getan haben. Wenn wir Sachen haben, die wir nicht bereinigt haben in diesem Leben, könnte es auch sein, dass wir Tadel erhalten. Das gibt es auch. Also wenn noch irgendetwas da ist, nicht bereinigt, habt einen Streit oder irgendetwas, macht das noch, oder? Wenn ihr das erledigt habt, wird es nicht mehr erwähnt vor dem Richterstuhl Christi. Wenn es nicht erledigt ist, dann muss es dort noch bereinigt werden, damit alles bereinigt ist für die Ewigkeit. Das hat natürlich nichts zu tun mit dem ewigen Leben oder nicht ewiges Leben. Es hat damit zu tun, dass es eben bereinigt ist vor Gott. Und dass alles, was wir dort auch an Lob erhalten, zur Herrlichkeit ist von Gott. Alles, was wir dort oder was dort zum Vorschein kommt, was Gott mit deinem Leben tun konnte, ist wie ein Reflektor, der wieder zu Gott zurückleuchtet und ihn größer macht. Weil nämlich dann klar wird, hey, der kann mit so einem Wurm wie mir, kann er noch etwas anfangen, oder? Das ist doch etwas Wunderbares. Ich muss doch von mir gar nicht groß denken. Aber Gott kann eben genau dort, wo die Null recht groß ist oder viele Nullen, kann er die Eins vorne hinsetzen. Das ist etwas Wunderbares. Ich muss also nicht mehr selbst bemüht und bestrebt sein, sondern ich darf wirklich bewusst sein, er hat mich begabt, er hat mich berufen als Priester, ihm zu dienen mit dem, was ich habe und obendrein will er mich noch belohnen dafür. Das ist doch etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Und er wird auch nicht mehr fordern, als du geben kannst. Oder? Hier in der Welt, da wird immer gefordert, oder? Immer mehr, mehr, mehr. Er ist nicht so. Er ist nicht mit der Peitsche hinter uns. Oder? Nein, es ist ja eine Sache der Liebe. Wir dienen ihm, weil wir ihn lieben. Und wir dienen einfach mit dem, was wir haben. Wir denken an einen kleinen Jungen, oder? Der hatte seine Fischlein da und sein Brot und der brachte das, oder? Und Gott vermehrt es. Wunderbar. So kann er auch deine Gaben, auch wenn sie noch so klein scheinen, er kann es vermehren. Und es lohnt sich wirklich, sich einzusetzen. Und da müssen wir uns immer wieder neu auch ausrichten, dass wir unser Leben für ihn leben.